Dankeschön für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich heute wieder mal bei euch in Waldberlach sein kann. Pfingsten. Was tue ich mit Pfingsten? Da gibt es ein Gedicht von, oder einen Vierzeiler von Bertolt Brecht. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten. Ist das alles, was wir zu Pfingsten zu sagen haben? Zwar treffend bemerkt, scharfsinnig, wie der Bertolt Brecht eben ist, aber ist das alles, was uns am Pfingsten irgendwie erinnert oder ich habe einen Text ausgewählt, den werden wir dann später lesen. Was ist zu Pfingsten passiert? Was war das markante Ereignis zu Pfingsten?
Die Geistausgießung.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes, okay. Und dann? Tolle Sache. In allen Sprachen reden. Wozu? Wozu hat Gott dieses Wunder gegeben?
Otto. Damit die fremden Gäste, die da auch waren, nicht, ja, auch praktisch begreifen konnten, um was es ging, nicht, und die Verkündigung verstehen konnten.
Okay. Wenn ich das jetzt auf unsere Zeit übertrage, das war vor 2000 Jahren, ist lange her, könnte man das so umschreiben oder beschreiben, dass Gott eine Möglichkeit der Struktur in die Gemeinde hineingebracht hat. Dass er es ermöglicht hat, dass in diesem Schmelztiegel, der dort an Völkern zusammengekommen ist, dass da eine gemeinsame Gemeinde in Anführungszeichen, dass die da funktionieren anfangen kann. Es gibt so viele Gemeindemodelle, die Episkopalkirche, die hierarchische Kirche, die Kirche, wie sie die katholische Kirche darstellt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn wir in unsere Geschichte ein bisschen zurückschauen, dann haben sich damals die Brüder und Schwestern riesen Sorgen gemacht, wie Schwester Weid angefangen hat, eine Struktur in die Gemeinde zu bringen, weil sie einfach über die ganze Welt schon verteilt war und jeder hat mehr oder weniger in seinem Bezirk, Bereich herumgefuhrwerkt und das war keine konstruktive Arbeit möglich. Und sie sagt, gut, machen wir Bezirke, Unionen, Divisionen und so. Da ist ein Aufschrei durch die Menge gegangen, weil sie eben Angst und Sorge gehabt haben, dass das genauso verknöchert, wie die etablierten Kirchen verknöchert waren damals. Und da haben viele gesagt, nie und nimmer so eine Struktur, das bringt nur Unfrieden. Aber es war keine andere Möglichkeit, wenn man weltweit organisiert ist, da eine Struktur hineinzubringen. Ein nicht unwesentlicher Teil dieses Gedankengutes finden wir im Epheserbrief. Wenn wir da uns ein bisschen hineinvertiefen, so ganz grob, der Epheserbrief hat im Großen zwei Teile. Der erste Teil schließt ab mit einer sogenannten Doxologie, also mit einem Lobpreis. Das ist Epheser 3, Vers 21, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus in alle Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier schließt der erste Teil ab. Und was steht im ersten Teil? Was berichtet uns Paulus da? Es geht darum, wie groß die Taten Gottes sind. Wie groß die Macht des Evangeliums ist. Wie groß der Reichtum des Evangeliums ist. Und der zweite Teil ab Kapitel 4, Kapitel 4, 5 und 6, da geht es jetzt ans Praktische. Wie kann das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Wie stellt sich Paulus das vor? Nachdem Paulus ja ein berühmter Gemeindegründer war, hat er da seine klaren Vorstellungen und die drückt er hier einfach aus. Die legt er vor und um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, bitte ich euch, zwei weitere Kapitel so im Hinterkopf ein bisschen mitschwingen zu lassen. Das ist einmal Johannes 17. Das hohepriesterliche Gebet. Das hohepriesterliche Gebet ist quasi der Vorspann zu dem, was dann im Epheserbrief kommt. Das ist das eine, also Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Und dann ein weiteres Kapitel aus der Apostelgeschichte, und zwar aus der Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. Das ist diese berühmte Geschichte, was alles zu Pfingsten passiert ist. Das Pfingstwunder, sie kamen an einem Ort zusammen und das große Brausen und es erschienen Feuerzungen. Und dann die Pfingstpredigt des Petrus. Hab diese beiden Kapitel so ein bisschen so im Hinterkopf mitschwingen. Das Wesentliche aber, und die Texte, auf die ich mich speziell beziehen möchte und die wir auch Schritt für Schritt durchgehen wollen, sind im Epheser 4. Epheser 4. Und da geht der Paulus eigentlich sehr strukturiert, aber sehr deutlich. Geht er vor, um zu erklären, was er sich unter Gemeinde vorstellt. Epheser 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Wer von euch, wer von uns hat eine Berufung erfahren? Wer hat eine tatsächliche Berufung erlebt? Vers 3, und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Jetzt könnte man fragen, wie funktioniert der Laden hier? Bisschen flapsig ausgedrückt. Wie funktioniert Gemeinde? Wie läuft das Ding? Und wenn ich wieder zurückgehe zur Schwester Weid, zu den Anfängen damals, die selber eine Druckmaschine, Druckpresse gekauft hat, um Traktate zu verteilen. Später ist daraus der Verlag geworden. Das sind die Anfänge. Sie ist dann nach Australien gegangen, dann ist sie zurückgekommen, 1900 etwa, und hat bis 1915 in Elmshaven gelebt, einem wunderschönen Tal, Napa Valley. Und da hat sie ein landwirtschaftliches Anwesen eigentlich erworben, mit einer Menge Grund dabei, wo sie eine Olivenproduktion aufgebaut hat. Und man sieht heute noch in ihrem Haus im Keller diese Maschinen, die sie da verwendet hat, um Oliven zu verpacken, in Gläser oder Dosen, je nachdem. Also, sie hat sich da ein wirtschaftliches Standbein ein bisschen geschaffen, um eben das Werk weiterzubringen. Wie funktioniert Kirche? Wie funktioniert Gemeinde? Oder anders gefragt, wie funktioniere ich? Wie funktioniert jeder Einzelne in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, in diesem Verband? Wie läuft das? Ich werde später noch auf die Fußballgeschichte zu sprechen kommen, die ja jetzt in aller Mund, in aller Panini-Pickerl-Heften auftaucht, wo es im Internet riesige Tauschforen gibt, dass man die entsprechenden Pickerl dann noch sammelt. Wie funktioniert Kirche? Wie funktioniert Gemeinde? Wie läuft das Werkel? Und wir haben da zum Glück, wenn wir den Text Kapitel 4 weiterlesen, haben wir praktische Anweisungen. Und er hat den Menschen Gaben gegeben. Vers 9. Das aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als das auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und jetzt kommt's. Und er hat einige als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Und in diesem Text beziehen wir uns immer auf die Aufgaben, die er gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Was ist das Wesentliche an diesem Text? Was ist das Bedeutsame? Sind das die einzelnen Gaben? Oder ist es ein ganz unscheinbares, kleines Wörtchen, das da steht? Traut sich niemand? Genau. Und er hat einige eingesetzt. Was bedeutet das? Das ist ein persönlicher Auftrag an uns. Das ist eine persönliche Aufgabenstellung, die er, der Aufgefahrene, uns gibt. Was fällt noch auf an diesen Aufgaben? Was sind das für Gaben? Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wie könnte man diese fünf Ämter, sage ich jetzt einmal, wie könnte man die zusammenfassen? Das sind alles Wortgaben. Sind alles Aufgaben, die mit dem Wort zu tun haben. Sonst hätte er noch dazu nehmen können. Heiler, Wundertäter, Gesundmacher, Führer, geistliche Führer. Aber die tauchen hier nicht auf. Es sind hier alles Wortgaben, die er der Gemeinde zur Verfügung stellt, damit die Heiligen zugerüstet werden. Er selbst gibt uns diese Gaben. Und wenn ich jetzt so eine Gabe habe, wie spüre ich das? Wie merke ich, dass ich so eine Gabe bekommen habe? Es war mal in der Gemeinde Salzburg. Da sind Wahlen ins Haus gestanden. Und Wahlen sind ja immer eine heikle Zeit. Das ist ja immer, da liegen die Nerven meistens blank. Was kommt raus und so weiter. Alles Mögliche. Und da kommt jemand zu mir, ein junger Mann, und fragt mich, wo kann ich mich denn bewerben? Ich möchte gern Ältester werden. Wo kann ich mich bewerben? Sage ich, bewerben kannst du dich nicht, aber du kannst vor dem Haus vielleicht so Plakatständer aufstellen, Franzi vor Ältester oder so irgendwas. Man kann sich nicht bewerben. Es gibt keinen Wahlkampf. Vote for irgendwas oder so Obama for President oder so. Wie gehe ich das an? Wie mache ich das praktisch? Wie komme ich oder wie kann ich diese Gabe, die ich bekommen habe, in die Tat umsetzen? Wie kann ich die dazu verwenden, dass die Heiligen zugerüstet werden? Und da ich habe euch gesagt, behaltet so im Hinterkopf das hohepriesterliche Gebet und Apostelgeschichte 2. Und im Johannes 17, da haben wir praktisch den Vorläufer zu diesem Text im Epheser. Das ganze hohepriesterliche Gebet dreht sich darum, dass der Sohn verherrlicht wird und dass seine Gemeinde zugerüstet wird. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Vers 21, damit sie alle eins seien. Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Da geht es darum, Gemeinde zu bauen. Da geht es darum, Gemeinde mit den Gaben zuzurüsten. Da geht es nicht darum, dass wir irgendwie berieselt werden, sondern da geht es darum, dass wir ganz praktisch unter der Führung des Heiligen Geistes für die Gemeinde, für den anderen, für das Gemeinwohl, dass wir dazu gerüstet werden in der Einheit des Geistes und der Erkenntnis. Epheser 2, Vers 19. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Was bedeutet das? Gäste und Fremdlinge. Wir haben zurzeit in Salzburg eine Riesendiskussion, nicht um die Gäste. Die Gäste sind uns ja herzlich willkommen, das ist ja kein Thema. Touristen, jeden Tag 500 Autobusse voll. Es ist in der kleinen Stadt, es ist alles rammelvoll und jetzt haben wir noch riesen Baustellen. Also trotzdem sind die Gäste herzlich willkommen, aber die Fremdlinge, was tun wir mit den Fremdlingen? Sprich Asylanten, Aussiedler, Bettler. Was machen wir mit denen? Bettler sind in München, so ist
aber ihr habt auch einmal da auf einer Brücke.
Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Riesendiskussion, aber wir bauen jetzt für diese organisierten Bettlerbanden, bauen wir jetzt Unterkünfte, dass sie gemütlich bei uns wohnen können und versorgt sind. Und gut. Was bedeutet das? Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Wir sind Angehörige des Reiches Gottes. Wir haben, neudeutsch ausgedrückt, eine Staatsbürgerschaft. Nicht mehr einen österreichischen Pass, einen deutschen Pass, einen irgendwas. Wir gehören in dieses Reich, in dieses himmlische Reich. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist das Ziel. Das volle Maß der Einheit im Glauben. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Immanuel Kant hat gesagt, die Aufklärung ist der einzige Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die Aufklärung ist der einzige Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Worte von so großen Philosophen muss man immer zweimal lesen, bis man einmal dahinter kommt, so ungefähr. Worin besteht diese Unmündigkeit? Wenn wir es in Verbindung mit der Aufklärung sehen. Mittelalter, dunkles Mittelalter, die Menschen unfrei, auch in ihrem Geist etwas unfrei. Dann kommt die Aufklärung und in Salzburg sind jetzt Riesenplakate aufgehängt, von dann und dann, ich weiß das Datum nicht, ist auch nebensächlich, eine riesen Esoterikmesse. Gibt es in München auch, ja. Und dann sagt der Kant, aus der verschuldeten Unmündigkeit, was ist, wenn man sich diesem Esoterik-Gedankengut verschreibt, dann schaut man nur mehr, wie funktioniert mein Pendel, das Medikament, was ich in der Tasche habe, da wird gependelt und dann, wenn das irgendwie zittern anfängt, und das glaube ich dann. Oder es wird mein Körper mit einem langen Pendel da abgetastet, ob irgendwo Störfelder sind. Ich war in München auf so einer Esoterikmesse, weil ich das einfach einmal sehen wollte. Und es ist eigentlich zum Weinen, was da passiert. Was da mit Menschen passiert. Da stehen riesige Gongs, riesige Dinger. Und eine Frau liegt am Boden und dann fangen die da auf den Gongs Musik zu machen an. Am Anfang ist das ja noch ziemlich faszinierend. Das wird immer lauter und immer lauter und immer lauter, bis die Frau dann so hoch vom Boden abgehoben hat. Mir läuft jetzt noch kalt runter. Es ist bedrohlich. Es ist bedrohlich, welche Mächte sich da entwickeln. Und wenn Paulus dann hier spricht, damit wir nicht mehr Unmündige sein, die sich umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Da könnte man fast glauben, der Paulus hat damals schon die Esoterik gekannt. Damals hat es nicht Esoterik geheißen, sondern Gnostik. Und die Gnostik, die Gnosis, beschreibt oder wird definiert, dass der Mensch in sich und aus sich heraus die vollkommene Göttlichkeit entwickelt. Das ist Gnostik. damals gewesen. Und darauf wird er hier anspielen. Trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und die Esoterik ist nichts anderes als dieser Holzweg, der damals schon die Gnosis war. Die Menschen, die sich dadurch verführen lassen, mit all diesen Gerätschaften und Kulten und Aurafotografie und was es da alles gibt. Das ist ja faszinierend, auf was man da drauf kommt. Auf Quantentransformation. Das klingt wahnsinnig toll, ist reiner Humbug. Aber die Menschen glauben dran, dass sie uns arglistig verführen. Wenn wir dann weiterlesen, lasst uns wahrhaftig sein, in der Liebe wachsen, in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und da kommt jetzt die Fußballmannschaft ins Spiel. Wie heißt es? Wenn sie gewonnen haben, haben alle gewonnen. Und wenn sie verloren haben, hat der Trainer verloren. Oder? Oder Schiedsrichter ist auch gern schuld. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Aber in Österreich haben wir zum Beispiel etwa 8 Millionen ausgebildete Fußballexperten, die natürlich alles kommentieren und super drauf sind. Deswegen schauen wir natürlich da in Brasilien schauen wir nur zu von der Tribüne oder im Fernsehen oder Public Viewing, wie das so auf gut Neudeutsch heißt. Was will ich damit sagen? Lasst uns, ich will uns jetzt nicht mit einer Fußballmannschaft vergleichen, aber wenn wir eine Staatsbürgerschaft haben, wenn wir einen Geist haben, wenn wir zusammen Gemeinde sind, ich kann nicht sagen, ich bin jetzt Gemeinde. Das klingt irgendwie komisch. Ich bin Gemeinde. Gibt keinen Sinn. Das lateinische Wort Ekklesia oder das griechische Ekkaleo heißt die Herausgerufenen, die auch Berufenen. Wir sind Gemeinde. Wir gehören zusammen und lasst uns wahrhaftig sein, in der Liebe hinwachsen zu allen Stücken, zu dem Haupt, das ist Christus. Wenn eine Fußballmannschaft anfängt zu sagen, der war schuld, dass wir verloren haben und der Torwart war schuld, dass wir verloren haben, wenn man die Mannschaft auseinanderklabüsert, dann ist schon vorbei. Dann ist das keine Mannschaft mehr. Und wenn der Trainer dann noch sagt, die haben schlecht gespielt, dann ist erst recht Oha. Weil die sind seine Mannschaft und für die ist er verantwortlich. Wer ist bei uns verantwortlich? Zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Jesus Christus. Wir können uns schon herausnehmen aus dieser Mannschaft. Und man hört das manchmal so im Gespräch. Ich gehe da nicht mehr hin, weil die irgendwas gemacht haben oder irgendwas gesagt haben. Oder die haben mich am Sabbat schief angeschaut oder irgendetwas. Dann weiß ich genau, wenn die irgendwas gemacht haben, dann bin ich draußen. Hingegen, wenn wir etwas machen, dann bin ich drinnen. Dann bin ich da dabei. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Das Bild vom Leib, vom Körper, wo Jesus das Haupt ist, ist ein gängiges Bild in der Bibel, das kennt ihr alle. Jeder Teil dieses Leibes hat irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Der eine kann und das andere ohne den anderen nicht leben. Wenn die Hand sagt, ich will nicht mehr, ich möchte jetzt Kopf sein, dann geht das nicht, irgendwie schwierig. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder hat seinen Dienst in der Gemeinde. Und jetzt werdet ihr fragen, und wann kommst du jetzt endlich zum Heiligen Geist? Wir sind schon mittendrin. Wir sind mittendrin in dem, was der Heilige Geist für die Gemeinde tut. Warum der Heilige Geist gegeben wurde, um der Gemeinde zu dienen, um den Einzelnen zu dienen, um den Einzelnen zu helfen. Johannes 14, er ist der verheißene Tröster. Und ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe einen Artikel von unserem Kardinal in Wien, Christoph Schönborn, vielleicht ein bekannter Name. Und er schreibt hier 4 Aufgaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Mutmacher. Er ermutigt uns, etwas zu tun. Wenn wir eine Aufgabe übernommen haben, wird er uns helfen. Er wird uns die Kraft geben, das auszuführen. Das zweite ist, es kann eigentlich der Einfluss des Heiligen Geistes nicht an uns vorübergehen. Wir können uns wahrscheinlich heftigst dagegen wehren. Ich will nicht. Lasst mich in Ruhe. Aber der Heilige Geist geht in unser Herz. Und er wird uns beeinflussen. Er ist der Mutmacher und er ist der Tröster. Und er ist der Freudenstifter. Was ist denn damals gewesen zu Pfingsten? Was war das Markante an dieser Pfingstpredigt, Pfingstbotschaft, die gegeben worden ist? Was war denn da die Quintessenz letzten Endes? Müssen wir wirklich die Apostelgeschichte 2 aufschlagen? Apostelgeschichte 2. Es geschah ein Brausen, es sind die Feuerzungen auf ihren Häuptern erschienen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und sie blieben beständig in der Lehre und im Gebet. Und es wurden hinzugetan eine Menge Gläubige. Und was löst das aus? Was löst eine Taufe aus? Freude. Freude nicht nur in der Gemeinde, sondern ganz besonders Freude im Himmel. Aber trotzdem, Pfingsten war kein Mega-Event in der Olympiahalle. Es war ein Fest, das Begeisterung ausgelöst hat, das angesteckt hat, das Freude transportiert hat, das zu den Menschen durchgedrungen ist. Der ganze Leib wurde zusammengefügt. So gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Gemeinsame Erlebnisse erfreuen einen jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir jetzt an den Anfang dieses Textabschnittes zurückkommen, Vers 11, und er hat einige als Apostel und so weiter eingesetzt, so können wir sicher sein, dass er auf seine Gemeinde schaut. Er, Jesus Christus, der Haupt dieses, das Haupt dieses Organismus. Er schaut auf seine Gemeinde, er prägt sie natürlich und er wirkt durch seinen Heiligen Geist an dieser Gemeinde, dass wir alle hinwachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Und das ist damals wie heute die gleiche Pfingstbotschaft. Die Botschaft, die aus uns eine Gemeinde macht. Und wenn ich zurückkomme jetzt an die ersten Fragen, wie funktioniert der Laden hier? Wie funktioniert Gemeinde? Indem sich jeder einbringt, indem jeder mitmacht, indem jeder ein Teil dieses Organismus ist und jeder seine Aufgaben hat. Und so hoffe ich für uns, dass uns dieser Pfingstgedanke, dass uns der nicht nur im Kopf bleibt. Im Kopf wissen wir es ja meistens. Aber dass das Praxis wird und dass es in unser Herz geht und dass wir uns als Teil dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde fühlen. Das ist ja auch ein wesentliches Element, dass ich mich zugehörig fühle und nicht sage, die dort, sondern dass wir sagen, wir. Wir sind Gemeinde, ob das jetzt Waldperlach oder Salzburg oder sonst wo ist. Wir sind Gemeinde. In diesem Sinn wünsche ich uns ein schönes, gesegnetes, schön wird's ja, Pfingstwochenende. Amen. Unser lieber himmlischer Vater, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir aufschauen dürfen, dass wir vor deinen Gnadenthron kommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, denn du allein bist anbetungswürdig. Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Wir danken dir aber auch ganz besonders, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, der uns in alle Wahrheit führen will, der uns deine Liebe offenbaren will, der uns zeigen will, wie du mit uns Menschen umgehen willst, der uns auch zeigt, wo unser Ziel sein soll, wo wir hingelangen sollen. Vater, wir danken dir für deine Liebe, die du zu uns hast. Wir bitten dich, sei du mit den Kranken, mit den Traurigen, mit denen, die unterwegs sind, sei du bei ihnen. Lass sie spüren, dass sie zu dieser Gemeinschaft, zu dieser Gemeinde dazugehören, dass sie Teil dieses Leibes sind. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, sei du bei uns. Führe und leite du uns. Und wir danken dir, dass du uns in diesem Auftrag, in diesem Bestreben segnen willst. Und wir bitten dich, Vater, bleibe du bei uns, Herr, denn du hast es uns verheißen. Amen. Amen.